Ja, hallo Gaia.
Hi.
Neues Jahrzehnt, gleicher Platz auf Gomera. Ich kann dich
Neues Jahrzehnt schon wieder, ne?
interviewen.
Schön.
Ja.
Mal gucken, ob ich gescheite Aussagen machen kann.
Ja, ich zweifle nicht dran. Du hattest ein paar Stichworte mir gegeben fürs Interview und eins davon ist Wahrheit. Finde ich sehr interessant, weil der Begriff wird ja im Satsang öfters benutzt. Aber ich glaube, ich habe noch nie einen direkt danach gefragt irgendwie. Also kommt mir jetzt so vor. Wahrheit hat irgendwie so was Absolutes, ne? So einen absoluten Klang. Also wird ja auch oft gebraucht mit absolute Wahrheit, dass quasi irgendwie das ist es und da kann man nicht mehr widersprechen oder so. Was verstehst du unter Wahrheit im spirituellen Sinne?
Also, ist natürlich Definitionssache, ne? Wahrheit, so wie ich das sehe. Und Satsang, also Sat heißt ja die Wahrheit. Und man muss sich sozusagen einigen, was man mit Wahrheit meint. Und soweit ich das richtig verstanden habe in den vedischen Aussagen, ist die Wahrheit das, was jetzt hier ist und während es hier ist, sich nicht verändert. Und da kenne ich nur, da, und da kenne ich tatsächlich nur eine Wahrheit, nämlich das, was ich wirklich bin oder was du wirklich bist oder was wir als Menschen in der Essenz letztlich sind, weil das bleibt, ist unverändert. Und wenn wir uns treffen im Namen der Wahrheit, dann geschieht meistens viel Erkenntnis. So, das würde ich als Wahrheit definieren. Andere Definierer sozusagen würden die Wahrheit vielleicht als das, was ich sehen oder messen kann, bezeichnen oder was ich anfassen kann und definieren kann. Und das, was bleibt sozusagen, das ist schwer definierbar. Es hat eigentlich als einzige Definition, dass es bleibt und sich nicht ändert. Und das ist für mich sozusagen über die Jahre der Selbsterforschung sozusagen entdeckt worden als eine Konstante, die immer hier ist und sich eben nicht verändert. So, irgendwann in den 90er Jahren kam ja diese Frage auf, wer bin ich wirklich? Und mit dieser Erforschung wurde etwas entdeckt oder da wurde einfach ein Ich-Gefühl oder Ich-Gedanke, der ich natürlich nicht bin, der hat sich sozusagen gelüftet und es ist etwas geblieben, das ist immer hier, immer wahr. Und es ist ja auch immer wahr, dass ich bin, hier bin, was immer das ist, was ich bin. So, das zeichne ich als die Wahrheit, das ist meine Definition.
Das sind also nicht die Inhalte, ne? Zum Beispiel die Inhalte der Sinneswahrnehmungen, die verschiedenen Gedanken, die Gefühle, oder gehören die dann auch zur Wahrheit?
Das sind die Inhalte, die in dieser Wahrheit auftauchen. Gehören natürlich auch dazu, ne? Aber die verändern sich ja, die Inhalte. Ständig. Von Moment zu Moment ändern sich die Inhalte. Bei manchen sieht man es schnell oder klarer und bei manchen Inhalten sieht man es nicht. Was weiß ich, wie zum Beispiel Berge oder so, die scheinen nach 50 Jahren immer noch genauso auszusehen. Aber wenn man einen Berg ganz genau betrachtet, Dann sieht man, der ist auch die ganze Zeit in Veränderung. Ja, das sind Wasserfälle oder was weiß ich, was alles. Also, und das ändert sich ja. Und die Inhalte, also das Denken und Fühlen und Empfinden, ist enthalten in der Wahrheit. Ist nicht ungetrennt von der Wahrheit. Also überhaupt alles ist ungetrennt von der Wahrheit.
Du hast eben, wie du das Wort entdeckt gebraucht hast, im Zusammenhang mit der Wahrheit irgendwie Zeichen für Anführungsstriche gemacht. Ich nehme an, weil es ja wiederum ein Paradox ist, weil man kann im Grunde nichts entdecken, was immer da ist.
Richtig, genau, weil die Wahrheit selbst der Entdecker ist, sozusagen. Also die Wahrheit ist das, was ich wirklich bin. Und das, was ich wirklich bin, hat diese Kapazität, hier bewusst zu sein und eben die Wahrheit, das, was erlebt wird, wahrzunehmen. Und das, was ich wirklich bin, oder die Wahrheit selbst, ist sozusagen nicht zu entdecken als irgendwie wie so ein Gefühl oder wie so ein Gedanke, weil die Wahrheit keine Erfahrung ist. Das ist, die Wahrheit ist in meiner Sicht das Subjekt, also das, was bemerkt, die Wahrheit selbst bemerkt. Die Wahrheit selbst hat die Kapazität, bewusst zu sein.
Ja, kann sie entdeckt werden in dem Sinne nur, dass sie wieder im Fokus ist? Und vorher war sie halt, vorher war auch alles die Wahrheit, was passiert ist, aber da war zu viel Identifikation mit den Inhalten oder nur Identifikation mit den Inhalten.
Genau. Für mich war das so, also es schien damals wichtig zu sein, in den ersten Satsang-Jahren zu wissen, wer ich bin. Und in dieser Erforschung habe ich gemerkt, dass diese Inhalte, also die Rollen, die da gespielt werden, Gaia oder Vater oder Sohn oder Ehemann oder Satsang-Leiter oder was weiß ich, dass das alles nicht ist, was ich bin. Und nur über das Erkennen, was ich nicht bin, deckt sich quasi dann das auf, was ich bin. Das wird aber nicht so entdeckt wie ein Gedanke oder wie ein Gefühl. Also es ist einfach eine andere Wahrnehmungsmöglichkeit, so würde ich es mal jetzt ausdrücken, ne? Eher meditativ. Und
ist es so der Hintergrund für allem oder ja, der Raum, wo alles drin erscheint?
Ja, oder? So könnte man es dann beschreiben, wenn man es versucht zu definieren oder zu beschreiben. Genau. Das, was quasi, es durchdringt alles, aber es hat natürlich gar keine Bewegung, dass es durchdringen würde. Es ist die Wahrheit oder das, was ich bin, ist einfach hier. Und ich habe auch noch keinen Zeitpunkt entdeckt oder keinen Ort oder Örtlichkeit entdecken können, wo die Wahrheit nicht ist.
Und wenn jetzt der Gedanke auftaucht, oh super, möchte ich auch haben, so klar das immer sehen, dann ist das auch nur ein Inhalt, der auftaucht.
Das ist nur ein Inhalt, der auftaucht. Und weil es dann häufig so schöne Beschreibungen gibt von Menschen, was passiert, wenn ihre Aufmerksamkeit die Wahrheit irgendwie berührt, dann können wunderschöne Erfahrungen auftauchen. Und wenn dann darüber berichtet wird, dann sagen die Leute, oh ja, das will ich auch. Und die Wahrheit deckt nicht nur die schönen Dinge auf, Sie deckt auch die unangenehmen Muster auf. Und da wollen dann viele lieber nicht so gerne hingucken.
Wie zeigt sich das aus, Aufdecken der Muster, indem man die erkennt? Oder ja, sie passieren noch, bin Zwang, aber man sieht, das bin nicht wirklich ich oder das ist nicht die Wahrheit.
Genau, es läuft dann so ein Verhalten ab, was dann doch irgendwie egoistisch ist oder so sich so ausdrückt, als wäre das Ich. Und das wäre das Wichtigste im Leben. Und da gibt es dann eben diese Muster mit meins und deins und meins ist wichtiger als deins oder andersrum, je nachdem, wie man eben funktioniert, welche Überlebensmechanismen und Strukturen sich da so gebildet haben im Leben.
Ist jedes Muster unnatürlich oder gibt es auch natürliche Muster? Ein Tier hat ein bestimmtes Muster, ein bestimmtes Verhalten, hat ein Mensch nicht auch ein bestimmtes natürliches Muster, was in seinen Genen festgelegt ist?
Das weiß ich nicht so genau. Ja, es gibt bestimmt festgelegte Verhaltensweisen in den, die genetisch übertragen sind oder auf einer anderen Ebene vererbt wurden, sage ich mal. Und ich würde auch nicht sagen, dass Muster jetzt unnatürlich sind oder schlecht oder falsch oder es gibt aber Muster, die leidvoll sind, schmerzhaft sind für mich und für die Menschen, die mit mir zu tun haben. Und die decken sich eben auch auf, die werden auch gesehen. Und häufig ist das unangenehm.
Da gibt es dann sogar extreme Muster, dass Leute quasi, ob es ihnen als Gedanke bewusst ist oder nicht, aber dauerhaft in Lebensgefahr fühlen.
Ja, gibt es auch, ja. Menschen, die, obwohl sie, wenn ich sie zum Beispiel einlade, mal einfach hier zu überprüfen, ob jetzt hier tatsächlich das Leben gefährdet ist, durch irgendetwas, was man erkennen kann. Und obwohl dieses Erkennen passiert, hier ist gerade nichts, ist trotzdem so ein inneres Gefühl da, ich bin hier bedroht, ich muss weg. Und das sind irgendwelche gespeicherten Erlebnisse, die irgendwo im Zellbewusstsein gespeichert sind und durch verschiedene Auslöser oder Impulse ausgelöst werden, getriggert werden. Auf einmal hat das Nervensystem sozusagen die Information, dass diese gefährliche Situation, die es mal gab, auf einmal wieder da ist und dann muss dementsprechend gehandelt werden. Autonom passiert das ja. Da können wir gar nicht mit unserem gesunden Menschenverstand eine Entscheidung treffen.
Ja, gibt es da eine Empfehlung, wie man dann dazu stehen würde? Also einfach das geschehen lassen, einfach ansehen oder versuchen bewusst zu sein, wie man das machen könnte.
Ja, das ist wahrscheinlich von Person zu Person verschieden. Ne? So eine pauschale Antwort habe ich auch noch nicht gefunden. Aber ich kann sagen, was bei mir viel geholfen hat und häufig auch bei Menschen dann hilfreich ist, die zu mir kommen, ist zu erkunden, ob ich jetzt irgendwas finden kann, was mir gut tut. Erstmal hier und jetzt im unmittelbaren Erleben. Kann ich hier irgendwie, also es kommt ja darauf an, was, wonach sehne ich mich gerade. Also wenn hier Bedrohung ist, dann sehne ich mich meistens nach irgendeinem Kontakt, der sicher ist. Und dann kann man schon mal gucken, kann ich sowas gerade finden? Oder ich sehne mich nach Frieden. Ne? Dann könnte man gucken, kann ich hier und jetzt irgendwas entdecken? Und selbst wenn es nur winzig klein ist, was im Frieden ist. Und dann häufig ist es so, wenn das die Aufmerksamkeit bekommt und man es möglich ist, dass die Aufmerksamkeit da immer wieder hingehen darf, dass dann auf einmal sich etwas etabliert, dass das Nervensystem entspannen kann und zumindest mal für einen kurzen Moment sagen kann, okay, ich kann hier sein, ich kann entspannen und selbst wenn ich jetzt gerade entspanne, passiert mir nichts. Weil die Information ist ja da irgendwo gespeichert, nicht entspannen, ich bleib in Anspannung, in Schutz oder in Kampfhaltung, dass wenn die Gefahr kommt, dass du bereit bist. Und deswegen sind viele Leute, obwohl sie entspannt sein könnten, angespannt. Und das hängt meistens eben mit Erfahrungen zusammen, die traumatisch gewesen sind.
Ja, es passieren ja oft Situationen, wo man eigentlich ganz entspannt ist, aber dann ist so ein kleiner Trigger, irgendwie jemand ist unfreundlich oder irgendwas und schon kommt was hoch, als wenn es um Leben und Tod ginge. Ne?
Ja, genau. Genau. Und das scheint, ja, wie soll ich mal sagen, ich hätte eigentlich gedacht, dass je älter man wird, desto weniger wird es, aber es scheint mehr zu werden. Ne? Also es deckt sich immer mehr und mehr auf von diesen Dingen. Und das Schöne ist, über die Arbeit mit dem Körper und mit den Verhaltensweisen, also wenn man so wach ist und sich die Dinge auch anschaut und darauf einlässt, dass man also auch immer mehr Möglichkeiten entdeckt, die dem Organismus wieder helfen, sich zu regulieren. Und dass man also nicht dann so abdriftet in, was weiß ich, Depressionen oder so Sachen.
Wie weit ist da Körperbewusstsein hilfreich? Also sich im Körper zu fühlen, den Körper bewusst wahrzunehmen?
In meiner Erfahrung ist es sehr hilfreich, weil der Körper meistens keine Probleme hat, sondern der Geist, der da die Dinge interpretiert, die Probleme erschafft. Aber der Körper selbst hat gar keins. Und von daher ist es für mich zum Beispiel immer sehr hilfreich zu merken, einfach nur zu bemerken, wie dieser Sessel hier jetzt gerade diesen Körper hält, ihm Halt gibt von unten, von hinten. Die Füße haben Kontakt zum Boden und da ist etwas, was stabil ist. Ja. Und das kann dann ins Erleben kommen und dann etabliert sich Stabilität im Organismus, Vertrauen zu diesem Moment.
Wie ist es jetzt mit Identifikation? Also mir fällt es leicht, das menschliche Sein und was passiert, irgendwie auch im Bezug zur Identifikation zu sehen. Also zum Beispiel, okay, ich bin relaxed in meinem Körper, aber macht es dann einen großen Unterschied, ob ich damit identifiziert bin? Mit identifiziert meine ich, da ist immer der Gedanke oder die, sagen wir mal, die Angewohnheit, die geistige Angewohnheit, alle Wahrnehmungen auf ein gedankliches Ich zu beziehen und von dort aus zu sehen und dem zuzuordnen. Also das ist für mich Identifikation. Wenn die da ist oder nicht da ist, was macht das für einen Unterschied?
Ja, wenn die Identifikation nicht da ist, beziehungsweise nicht im Vordergrund steht, dann ist letztlich alles nur ein Geschehen, ein unpersönliches Geschehen. Und ich sag mal in Anführungsstrichen, man nimmt die Beobachterrolle ein. Es gibt also eine gewisse Distanz zu dem, zu den Identifikationen, zu dem Ich-Gefühl oder Ich-Gedanken. Und es ist aber nicht eine Distanz, wo man abgespalten ist, sondern eine Distanz, dass man nicht unbedingt sofort in die Handlung gehen muss. Also die Handlung wäre Kampf oder Flucht bei bedrohlichen Situationen. Und wenn man so ein bisschen den Abstand hat, dann kann man noch mal ein bisschen überprüfen, ist diese Situation denn wirklich gefährlich? Also wenn mich einer unfreundlich anschaut oder anspricht, oder, dann kann ich ja sehen, nee, das ist nicht bedrohlich. Es triggert nur sowas in mir oder in diesem Nervensystem hier. Und Identifikation ist nichts Verkehrtes und nichts Falsches, aber kann auch sehr leidvoll sein. Und wenn die Identifikation überhaupt entdeckt wird, also wenn es eine Bewusstheit gibt, über das Identifikation stattfindet, das ist ja wunderbar. Also sehr leidvoll ist es ja, wenn es gar nicht bemerkt wird, dass es eine Identifikation gibt, sondern ich bin das. Ich bin der, der hier jetzt gerade überleben muss. Und es ist sehr leidvoll. Weil das, was ich wirklich bin, das muss nicht überleben. Das kann gar nicht anders, weil es ewig ist. Es ist immer hier. Es hört nie auf zu existieren. Und dieses Ich-Gefühl oder der Ich-Gedanke in meiner Sicht hier und jetzt ist letztlich eine Überlebensstruktur für diesen Organismus hier. Dass dieser Mensch über dieses Ich-Gefühl oder Ich-Empfinden eine Möglichkeit hat zu überprüfen, bist denn du für mich eine Gefahr oder bist du für mich jemand, dem ich offen entgegengehen kann und vertrauen kann. Dafür gibt es diese Ich-Identifikation oder dieses Ich-Gefühl oder diesen Ich-Gedanken, so sehe ich es im Moment.
Aber da gibt es keinen Kniff oder Trick oder Hilfsmittel, um eben nicht identifiziert zu sein. Also nicht diesen Bezug auf ein gedankliches Ich dauernd herzustellen.
Der einzige Kniff oder Trick, den ich jetzt momentan, der mir jetzt gerade einfällt, ist die Selbsterforschung. Also ist quasi die Überprüfung hier und jetzt, wer bin ich? Was bin ich? Also weil es gibt ja ein ganz klares Empfinden, jetzt hier zu sein, nämlich dadurch, dass hier wird ja wahrgenommen. Und wenn dann klar ist, was von dem, was jetzt hier gerade ist, nicht ich ist, dann, wie soll ich mal sagen, dann tritt etwas in den Vordergrund, dass ich eben identifiziert oder nicht. Also das ist das, was ich bin, also Bewusstsein selbst von mir aus, wenn man so nennen möchte, das ist ja das, was sich identifiziert. Oder der Beobachter, egal wie man es nennen möchte. Also das Bewusstsein selbst identifiziert sich mit dem, was es nicht ist. Ein lustiges Spiel.
Und hat dann selbst viel Freude dran, wenn das wieder wegfällt oder aufgedeckt wird.
Ja, genau.
Wie weit ist jetzt der Kontakt hilfreich mit anderen Menschen, der Austausch? Also zum Beispiel das Sprechen drüber oder also das Sagen Formulieren von meinen Gefühlen, die ich dem anderen gegenüber habe, was bei mir da ist, oder auch der körperliche Kontakt. Es gibt ja Traumatherapeuten, die sagen, das ist das Einzige, was hilft. Wie siehst du das?
Also, über die Erfahrung, die ich bisher gesammelt habe, es ist so, sobald wir in eine bedrohliche Situation kommen, es geht in Bruchteilen von Millisekunden sozusagen, suchen wir Kontakt. Wer kann mir helfen? Das ist das Erste, was wir wünschen oder brauchen oder wollen. Und wenn, sobald es den Kontakt nicht gibt, gibt es andere Überlebensmechanismen, die sofort greifen. So, und ich weiß aber, dass es Menschen gibt, die mit Kontakt sehr, sehr, sehr viele Schwierigkeiten haben auch, die einfach Kontakt erlebt haben zu Menschen, den sie vertrauen mussten und der aber verletzend war oder bedrohlich war, gefährlich war. Und aber wir hatten damals gar keine andere Wahl, als diesen Menschen zu vertrauen. Das waren unsere Eltern. So, da stellt sich die Frage gar nicht, vertraue ich denen oder vertraue ich denen nicht. Wir mussten. Ne? Und manchmal ist Kontakt eine Ressource, also so, dass es gut tut. Und manchmal ist Kontakt gefährlich. Und da muss man auch wieder abwägen. Also ich würde nicht sagen, Kontakt ist das Einzige, was hilft. Manchmal hilft es auch, Außenkontakt zu gehen und wieder reinzugehen.
Tja, das erlebe ich also auch so, wenn ich in einer Situation, die ich als Stress empfinde oder wo auch was getriggert wird, ist es manchmal eine Befreiung dann und ein Hilfsmittel, alleine sein und bei mir sein und meinen eigenen Space nur für mich haben und dann setzt sich das und wird ruhiger und es wird wieder klarer und es fühlt sich wieder normaler und besser und schöner an.
Genau, das ist jeder Organismus ist ja irgendwie funktioniert anders, ne? Und braucht andere Ressourcen, um wieder in die Balance zu kommen. Ja.
Ja.
Und es gibt halt diese menschlichen Grundbedürfnisse. Wir haben diese Bedürfnisse nach Kontakt und nach, dass jemand, mit dem ich Kontakt habe, auch ein bisschen eingestimmt ist in das, was hier gerade an Bedürfnissen da ist. Und Vertrauen ist ja auch wichtig, wieder um Kontakt zu haben. Und dann ist es ja auch wichtig, dass ich auch die Freiheit habe, auch aus diesem Kontakt mal rauszugehen, um wieder reinzukommen und dann nicht, wenn ich wieder reinkomme in den Kontakt, irgendwie dafür bestraft werde, weil ich rausgegangen bin und so weiter und so fort. Und dann gibt es natürlich auch Bedürfnisse nach Liebe oder Sexualität. Aber jetzt zu sagen, nur Sexualität oder nur Kontakt ist das Einzige, ist natürlich nicht. Müssen wir gucken, welche. Es verändert sich alles.
Da ist ja auch der quasi der Satsang ganz geschickt aufgebaut dafür. Also einerseits kann man einfach zum Beispiel im Satsang sein mit dir oder mit jemand anders und die Präsenz spüren oder das, was da ist, spüren und bei sich sein und meditieren vielleicht. Und andererseits ist die Möglichkeit, nach vorne zu kommen, sich neben dich zu setzen und mit dir Kontakt zu haben, wenn das im Moment hilfreich erscheint.
Genau. Also, und auch das ist immer verschieden. Ne? Also manchmal gibt es für Menschen, die dann zu mir kommen, mit vielleicht inneren Nöten viel Raum und viel Zeit und viel Aufmerksamkeit. Und dann kann es in einem anderen Satz dann sein, dass dann gerade dieser Raum oder die Zeit jetzt nicht da ist, weil es im ganzen Gefüge jetzt gerade nicht so dienlich ist. Ne? Aber bei mir ist es ja auch häufig schon so, dass Menschen mir sagen, ach, sie sind so froh, dass einfach mal das nur angehört wird, dass jemand das hört und es den Raum gibt, dass es einfach auch da sein darf, ohne dass man jetzt anders sein muss oder irgendwie irgendwas machen muss. Und manchmal ist der Raum da und manchmal ist er nicht da. Es verändert sich auch alles. Und es gibt ja auch Satsangs bei anderen, sage ich jetzt mal, gibt es den Raum gar nicht für irgendwelche traumatischen Erlebnisse. Da wird ganz klar aufs Bewusstsein hingewiesen und auf das, wer du bist. Und wenn dann sowas aufkommt, dann wird gesagt, na, dann geht man über eine Therapie. Da ist der Raum ja nicht da. Aus welchem Grund auch immer. Ich für mich weiß, dass aus meiner eigenen Erfahrung, aus meinen eigenen Therapien, die ich gemacht habe, oder Erforschung, Traumatherapie, dass es Nöte gibt, von denen ich selber nichts wusste, aber die sich so bedrohlich anfühlen und wie schön das, wie hilfreich das ist, wenn es in den Kontakt gebracht werden kann und der Kontakt, in den es dann gebracht wird, nicht gefährlich ist. Und dann ist so viel Heilung möglich. Und das ist einfach eine Erfahrung, die ich gemacht habe und die ich, so weit ich dazu selber in der Lage bin, immer wieder gerne gebe, diesen Raum, ohne mich dabei selbst zu verlieren.
Und dann gibt es wahrscheinlich beide Möglichkeiten im Satsang, dass einmal auch der Inhalt der Worte, also was damit ausgedrückt wird, beziehungsweise was darunter verstanden wird, wichtig ist, aber ein andermal ist es vielleicht gar nicht so wichtig, was gesagt wird, sondern es ist einfach die Präsenz und das Vermischen der Energien oder wie man es ausdrücken will.
Ja. Es gibt ja, ich bin ja öfter auch im Ausland mal zu Satsangs und dann wird übersetzt oder es gibt manchmal Menschen, die kommen zu mir und Satsang verstehen die Sprache gar nicht oder nur teilweise, aber dann wird auf einer anderen Ebene gehört und verstanden. Das taucht auch auf, aber ich halte auch die Sprache für wichtig. Und manchmal, je nachdem, wo man sich gerade befindet, in welchem Zustand oder so, kann auch wirklich die Vernunft oder der Mind oder das sehr wichtig sein, ja, um zu entspannen. Und es gibt ja Satsangs, da wird der Mind sozusagen irgendwie wie verteufelt sozusagen. Und ich sehe aber auch, dass es sehr hilfreich sein kann, wenn man Erklärungen hat, wenn man weiß, aha, so und so ist das passiert. Deswegen findet das gerade so statt. Und man weiß dann vielleicht auch ein bisschen, was auf der physiologischen Ebene stattfindet und kann sich das erklären, kann dann entspannen.
Okay, wir waren ja jetzt von dem einen großen Begriff Wahrheit ausgegangen und ein anderer großer Begriff ist Liebe. Also es gibt ja auch Leute, die das verbinden, die sagen, im Grunde ist die Wahrheit auch die Liebe, vielleicht mit einem anderen, ein bisschen anderen Flavor noch, also ein anderer Duft dabei oder so. Wie würdest du das in Beziehung setzen? Oder?
Ja. Auch da muss man ja sozusagen, es ist ja auch eine Definitionssache, ne? Was ist Liebe? Wirklich, absolut, glaube ich, kann das niemand sagen, was Liebe ist. Ne? Also, aber was ich eben ganz häufig höre über die Liebe, ist, dass die Liebe bedingungslos ist oder bedingungslos sein soll oder dass das ein wichtiger Aspekt der Liebe ist. Und wenn die Aufmerksamkeit das erfassen kann, was ich bin, also das, was bleibt, dann sehe ich, das ist ja auch vollkommen bedingungslos. Also das, was bleibt, schließt ja nichts und niemanden aus. Das ist ja der Container für alles. Und meine Erfahrung ist, sobald ich mich auf den Aspekt sozusagen so einlasse, dann spüre ich auch, wie liebevoll diese Wahrheit ist. Also die Wahrheit und die Liebe ist eins. Wir haben nur als Menschen diese Fähigkeit, das Ganze hier so aufzusplitten in verschiedene Dinge und anscheinend Frieden, Stille, Liebe, Wahrheit, Freiheit scheinen ganz verschiedene Aspekte zu sein, aber deutet immer auf dieses eine hin. In meiner Sicht, ne? So, die Wahrheit oder das, was ich bin, ist für mich die bedingungslose Liebe. Und was häufig verwechselt wird, sind liebevolle Gefühle oder mit Liebe, ne? Das liebevolle Gefühl mit Liebe verwechselt werden. Ne? Oder ich liebe dich und weil ich dich liebe, solltest du dann auch so und so sein, damit ich dich auch weiterliebe. Das ist ja schon irgendwie kein bedingungsloses Leben mehr. Das ist ja schon wieder ein Vertrag sozusagen, den man dann irgendwie macht. Ein Liebesvertrag. Oder ein Beziehungsvertrag. Unsere Liebesbeziehung hat den und den Rahmen. Was vollkommen okay ist. Ja? Das ist, muss ja jeder für sich selber wissen, wie offen und bedingungslos kann denn eigentlich ich als Mensch sein? Was kann ich meinem Partner eingestehen und was nicht? Oder mir eingestehen und was nicht? Und da hilft auch, um das rauszukriegen, nur Ehrlichkeit mit sich selbst. Ne?
Ja, solange das jetzt nicht irgendwie wirklich ein Verlangen ist, also der andere soll und muss so sein, aber das irgendwie, man kann, kann ja auch ein Angebot sein. Also wenn du eine bestimmte Verhaltensweise hast, triggert bei mir das so schöne Gefühle und das macht es einfach angenehmer für mich, mit dir zu sein. Du kannst darauf eingehen oder nicht. Ne? Das, das kann man schon kommunizieren, ne? Ja. Aber es kommt eben auch darauf an, ein bisschen wie. Ne?
Ja, genau. Da spricht man ja dann über sich, ne, oder sagt, also das ist das, was ich für mich brauche, um mich gut zu fühlen mit dir oder gut zu sein mit dir. Ne? Und ob du mir das jetzt geben kannst, was ich brauche, das liegt ja irgendwie nicht in meiner Hand. Und dann kann man gucken, so können wir mit unseren Mustern, die wir haben und dem, was wir brauchen, unseren Bedürfnissen und all dem, ein Leben zusammenführen oder nicht. Und das kann sich auch ständig wieder ändern. Ne? Weil auch die Bedürfnisse ändern sich ja. Ne? Und dann kann zu einem bestimmten Zeitpunkt alles so sein, dass wir sagen, jo, das ist ein wunderbares Match. Da können wir bestens spielen. Und dann kann sich irgendwas verändern. Dann muss man entweder den Vertrag, den man hat, oder die Rahmenbedingungen, oder wie immer man das nennen möchte, anpassen. Oder man muss feststellen, okay, ich kann den Vertrag nicht anpassen, ist für mich nicht stimmig. Dann kann es sein, dass man eben nicht mehr zusammenlebt. Oder in einer anderen Form zusammenlebt. Und dann passt sich der Vertrag wieder ganz anders an.
Ja, ideal ist es ja, wenn die Neigungen und die Individualität und die Muster, wenn das alles irgendwie ziemlich gut zusammenpasst. Ne?
Das ist ideal, ja. Ja, finde ich auch.
Und das sind dann die Leute, die ihr Leben lang zusammenbleiben.
Nicht unbedingt. Es gibt Leute, die ihr Leben lang zusammenbleiben und auf so einem schmalen Limit irgendwie sich treffen können. Und es gibt ja Leute, die bleiben zusammen, weil sie Angst haben vom Alleinsein oder Angst haben vor Einsamkeit oder überhaupt Alleinsein. Ne? Einfach. Ich kenne Paare, die sind, keine Ahnung, 85 Jahre alt geworden und haben ein Leben gelebt, wo ich denke, mein Gott, das könnte ich nicht in einer Stunde aushalten. Und sie leben ihr ganzes Leben so. Nur aus Angst, allein zu sein. Boah, Horror für mich.
Also nicht aushalten, weil da so viel Reibung war und so viel Auseinandersetzung.
Ja, Vorwürfe, ja. Und Anklage und Beleidigung und grauenhaft, ja. Einmischung und den anderen einfach nicht so lassen, wie er ist.
Ja, das kann halt auch ein Muster sein. Da kann eben auch was durch abreagiert werden. Ne?
Ja, ja.
Aber anscheinend nicht geheilt wird, sondern es läuft immer weiter.
Genau. Ja. Also ich weiß nicht, woran man das wirklich messen kann. Aber eigentlich nur immer im direkten Moment. Ne? Und dann können Ereignisse geschehen, die auf einmal nicht passend sind, dann kann man das, oder die einen verletzen oder wehtun, oder, und dann das mal ansprechen zumindest und gucken, was kann man machen. Manchmal ist es den Leuten auch gar nicht bewusst, dass sie eine Verhaltensweise haben, die verletzend ist. Und manchmal kann man Verhaltensweisen ja auch gar nicht ändern.
Ist so ein Bewusstwerden der Hintergründe immer schon ein Schritt zur Änderung, oder?
Es kann, ne? Ob sich dann ändert, weiß man nicht. Also, da kommen so viele Impulse von dem. Von diesem Leben her, die hat man einfach nicht unter Kontrolle. Und irgendwie wirken die sich ja alle aus auf diesen einen Moment hin. Nur nicht auf das, was du wirklich bist. Das ist beides ja unbeeindruckt von allen Erlebnissen. Und aber das, was hier handelt und agiert, das verändert sich ja die ganze Zeit. Deswegen kann man in meiner Sichtweise nicht sagen, so, man trifft sich irgendwie mit was weiß ich, im Alter von 20 Jahren, heiratet, kriegt Kinder und man verspricht sich zwar, zusammen zu bleiben für alle Ewigkeiten, aber man kann das Versprechen eigentlich nicht treffen, weil es gibt ja so viele Lebensereignisse, die das gar nicht zulassen.
Ja, ich finde einen Gedanken faszinierend, der mir gerade einfällt, dass es gibt ja extra sogar eine Region im Gehirn, die eigentlich damit beschäftigt ist, auszuwählen, welche Wahrnehmung kommt ins Bewusstsein, also wird dann mir in Anführungsstrichen bewusst, also sind es jetzt die Gefühle, ist es, was ich gerade im Körper empfinde, ist es irgendein Gedanke an die Zukunft oder Vergangenheit, ist es die Wahrnehmung, und was da dann quasi ausgewählt ist, haben wir ja auch nicht passiert einfach. Ne?
Das passiert einfach. Ja.
Hat es dir geholfen, zu verstehen, was zum Beispiel so im Gehirn passiert?
Ja, manche Dinge waren sehr hilfreich. Dass wir als Kinder sozusagen viele Informationen gar nicht reinlassen können in unseren Neokortex, wo dieses ganze Mitgefühl und so ist. Und es ist einfach zu viel. Es wird dann abgekapselt im limbischen System. Und allein das zu wissen, macht schon mal viel geholfen. Zu wissen, dass es einfach, dass es sehr hilfreich war, mal früher, aber jetzt, heutzutage, mich quasi abkapselt von meiner Intuition und so weiter und so fort. Und wenn sich diese Teile, wenn die Teile dann ins Bewusstsein kommen können, also dass der Neokortex es langsam verarbeiten kann, dass es sehr heilsam ist. Aber das muss ja schlächenweise titriert geschehen. Also es geht nicht alles auf einmal. Und das einfach für mich zu wissen, war gut.
Wie weit helfen da auch Übungen? Es gibt ja so zum Beispiel eine Übung, dass man so ein natürliches Zittern im Körper produziert und das dann einfach passiert. Man kann dabei auch an was anderes denken. Das passiert einfach, das macht nichts. Hauptsache ist, der Körper kann das irgendwie abreagieren. Das ist jetzt was, was ohne Kontakt mit dem anderen passiert, aber das kann auch hilfreich sein.
Ne? Das kann hilfreich sein, kann auch nicht. Ne? Es gibt verschiedene. Ne? Was für mich wichtig zu sein scheint, wenn diese Entladungen geschehen, dass auch irgendwie eine Kapazität entwickelt wird, das zu integrieren. Und dazu braucht man manchmal jemanden, der die Zeichen lesen kann, die das Nervensystem gibt und dann Hinweise geben kann, die dann wieder helfen, das zu integrieren. So, ich kenne Leute, die diese Übungen gemacht haben und die gesagt haben, auch für mich war das super. Und es gibt andere Leute, die sagen, ja, das hat sich so entladen, aber danach ist es noch schlimmer geworden. Ne? Und dann fehlt sozusagen die Integration dessen, was sich da entladen hat.
Kannst du mal ein Beispiel sagen für einen richtigen Hinweis in dem Moment dann? Ich kann es mir jetzt nicht so vorstellen.
Na, wenn zum Beispiel ein Trauma passiert ist, wie ein Unfall, und man jetzt in dieser SE-Sitzung es dahin kommt, dass diese Entladung passiert, ne, und es löst sich was aus dem System, und dann könnte ich abchecken, wie wenn ich nochmal dieses Unfallereignis anspreche, wie reagiert das System? Kann das jetzt auf einmal viel ruhiger bleiben oder geht es sofort wieder in irgendwie eine Kampfhaltung oder eine Fluchthaltung oder eine Einfrierhaltung? Und daran kann ich dann sehen, wie weit sich was integriert hat und kann das den Organismus unterstützen, ja, dass sich das noch mehr integriert, bis man dieses Unfallereignis anspricht und auf einmal passiert gar nichts mehr. Es fließt sozusagen durch. Also gar nichts mehr heißt, in dem Sinne, es passiert jetzt nichts, dass ich wieder in eine Anspannung gehen muss, sondern das Ereignis wird angesprochen und man merkt, es hat sich etwas rausgelöst aus dem System, eine Information, die vorher so war, als müsste ich immer noch anspannen.
Wie sieht diese Unterstützung aus?
Das sind dann einfach Fragen, die man stellt. Und wenn ich merken würde, okay, das System spannt jetzt wieder total an, dann würde man erstmal wieder einladen, diesen Organismus etwas zu finden, das hilft zu entspannen. Dann kann man wieder atmen, dann kann man wieder hier sein, dann ist das Gefühl da, okay, ich habe hier meinen Platz, und das pendelt dann so hin und her, bis es auf einmal nicht mehr getriggert wird, wenn man von diesem Ereignis spricht. Oder es gibt einen Trigger, aber sofort kann das Nervensystem das wieder in Balance bringen. Alles klar?
Ja.
Ja.
Und sowas könntest du dann aber eher in einer Einzelsession machen oder ginge das auch im Satsang?
Das im Satsang geht es natürlich nicht so spezifisch, weil ja jeder ein anderes Erlebnis hatte. Ja, aber man kann so ein bisschen was davon im Satsang machen. Aber das im Einzelgespräch ist es manchmal für manche Leute einfacher, aber für manche Leute ist auch einfach im Satsang die Gruppe oder die Menschen, die da sind, sehr hilfreich. Kommt auch wieder drauf an, wie sind Menschen mit Kontakt. Ja. Manche Menschen kommen ja in Satsang und dann sind da irgendwie 10, 15, 20 Leute und das ist schon Stress. Obwohl die gar nichts wollen, nichts machen, die sitzen da einfach nur. Aber allein in so eine Gruppe zu kommen, ist schon Stress für manche Leute. Und für andere Leute, die kommen in eine Gruppe, sagen, ach, ich muss es nicht mehr alleine machen. Also, bei jedem verschieden. Und das muss man dann halt für sich rausfinden. Und manche Leute haben auch für sich rausgefunden, nee, für mich ist das nichts. Während einem Retreat zum Beispiel 2 Stunden die ganze Zeit im Satsang zu bleiben. Und die haben die Möglichkeit. Ich gebe den Leuten die Möglichkeit, ey, steht auf, geht raus, atmet mal durch oder was weiß ich, wenn es zu stressig ist und das momentane Geschehen das nicht zulässt, dass man darauf eingehen kann, weil gerade jemand anders dran ist, dass man quasi für sich selber herausfindet, was brauche ich denn gerade, damit sich das wieder balancieren kann. Und in Einzelsitzungen kann man viel spezifischer dann eingehen auf die Dinge. In meiner Sicht.
Darum bietest du ja, glaube ich, auch, wenn du irgendwie Satsang anbietest, auch gleichzeitig an dem Ort dann auch Einzelsession an. Ne?
Aber meistens.
Ja. Meistens, wenn es irgendwie möglich ist.
Wenn es geht, genau.
Und wenn man Einzelsession nimmt, kann es aber dann wieder gut sein, das auch wieder dann im Satsang zu überprüfen, ne? Also was da passiert ist.
Genau. Letztlich, wie ich es sehe, ob das jetzt Traumaarbeit mit Somatic Experiencing oder NAM, das sind eben diese Methoden, die ich jetzt gelernt habe und mich da auch weitergebildet habe. Und auch im Satsang geht es ja immer wieder ums Hier und Jetzt. Und der Effekt von der Traumasitzung oder von einem Satsang am Ende ist, ja, dieses Erleben hier und jetzt ist alles okay. Hier ist kein Problem. Ich kann hier sein. Also das Trauma sozusagen gibt uns ja immer, oder die Erinnerung an das Trauma, immer noch dieses Gefühl, hier und jetzt ist es noch nicht in Ordnung. Ich kann hier nicht sein. Ich muss irgendwas tun, ich muss irgendwas heilen. Und wenn die Heilung geschieht, in dem Moment, kann ich einfach hier sein und diesen Moment genießen. Und das wird das Schöne, was wir im Satsang erleben können oder eben auch in Traumasitzungen. Manche Leute sagen ja, wie, das war eine Traumasitzung, das war so schön. Ja, klar, da wollen wir ja hin.
Das Schönsein oder eben das Erleben von Schönsein wird ja auf körperlicher Ebene ausgedrückt, zum Beispiel, dass bestimmte Hormone ausgeschüttet werden. Also, dass bestimmte Reaktionen im Körper passieren, chemische.
Mhm.
Und gibt es jetzt auch den umgekehrten Weg, dass man das zum Beispiel durch Substanzen produziert und dadurch in das Schönsein und Relaxen kommen kann und da dann darin wieder die Einsichten passieren können?
Kann auch passieren, ne? Also mit Substanzen meinst du jetzt sowas wie Ayahuasca oder
ja, oder Hormone auch zu nehmen, weil ich meine, viele in unserem Alter, sage ich jetzt mal, haben ja auch, die stehen vor der Wahl, auch Frauen speziell vielleicht eben da einfach zuzugucken, wie der Körper vielleicht im Laufe des Alterns die Hormonproduktion runterfährt oder da vielleicht einzugreifen.
Mhm. Das kann sein, da kann ich leider nicht viel dazu sagen. Da kenne ich mich selbst nicht so gut aus, um da jetzt irgendwie was dazu zu sagen. Ja. Aber was ich gehört habe, gibt es ja schon sehr. Also das haben die Hormone schon starke Auswirkungen auf das Erleben. Und es gibt verschiedene Therapiemöglichkeiten, aber da kenne ich mich nicht so gut aus. Deswegen sage ich lieber nichts dazu.
Mhm. Wobei eben bei der Einnahme von Stoffen immer sowas eben auch wie eine Abhängigkeit oder passieren kann. Und wobei man da auch wieder unterschiedlicher Meinung sein kann. Ne? Wenn man eine Brille trägt, kann man auch sagen, oh, du bist ja davon abhängig, aber das ist doch normal hingenommen. Okay, ich trage eine Brille, dann trage ich sie eben mein Leben lang. Also ja, sagt auch keiner was. Ne? Also empfindet jemand nicht als brillensüchtig.
Ja, obwohl man so ist. Ne? Ja. Genau. Ja. Brillensüchtig. Guter Ausdruck.
Ja.
Aber die Brille macht es einfach für manche Dinge leichter oder einfacher. Und manchmal ist diese Brille, die es für manche Dinge leichter und einfacher macht, auf einmal weg. Mhm. Und manchen Sachen macht es nicht einfacher, zum Beispiel beim Schlafen oder so.
Ist sie auch nicht so richtig nötig.
Ja.
Wie siehst du, sind Krankheiten immer eine Chance als Wachrüttler oder sind Krankheiten einfach nur Spiel des Lebens völlig ohne Sinn und Zweck?
Auch das Wachrütteln ist Spiel des Lebens. Also Krankheit gibt ja immer irgendwie den Hinweis, irgendwas stimmt nicht. Aus irgendeinem Grund musste ja dieser Organismus diese Krankheit entwickeln. Und dann kann es ein Wachrüttler sein, ja. Und gehört zum Spiel des Lebens. Also Erwachen oder wie auch immer, das gehört ja alles zum Spiel des Lebens. Ja.
Und Erwachen, was ist das? Was ist das?
Naja, aufwachen, einschlafen.
Das kennen wir eigentlich gut, aber das ist doch, glaube ich, noch was anderes gemeint, oder?
Ja, es gibt natürlich noch das spirituelle Erwachen, ne? Was ja jetzt jeder, der sich auf die spirituelle Ebene begibt, dann auch unbedingt erleben möchte. Und letztlich kann man ja nicht, man kann höchstens das erkennen, was schon immer wach ist. Und einfach nie schläft. Aber da gibt es ja auch so viele schwierige, leidvolle, schmerzhafte Konzepte. Dass ich erwacht sein könnte oder ich erwachen könnte irgendwann mal. Oder ich bin jemand, der erwacht ist. In meiner Sicht gibt es das nicht. In meiner Sicht ist es hier und jetzt so. Hier sind Erfahrungen und irgendwas bemerkt die Erfahrung. Also Erfahrungen sind Gedanken, Gefühle, Empfindungen. Und etwas ist hier so wach, um diese Gedanken zu bemerken. Oder Gefühle oder Empfindungen. Das ist ja meistens so ein Gemisch. Und wenn also, das heißt, ich bin hier als das, was bemerkt. Und dann ist das hier, was bemerkt wird. Und jetzt könnte man sich mal fragen, was von dem könnte denn erwachen? Können Gedanken erwachen? Können Gefühle erwachen? Können Farben oder hell, dunkel, kann sowas erwachen? Meine Sicht momentan ist so, dass Gedanken können nicht erwachen. Gedanken sind Gedanken, sind mal da, mal nicht. Und wenn das mal ausgeschlossen wird, dann bleibt eigentlich nur noch das, was wach ist. Das Bewusstsein selbst, das kann auch nicht erwachen. Es gibt ja Menschen, die sagen, ich bin ein erwachter Lehrer oder wir sind erwachte Lehrer oder ich weiß gar nicht, was damit gemeint ist. Und ich würde eher sagen, hier ist jemand, der gesehen hat, der etwas gesehen hat, was niemals schläft, was niemals abwesend ist. Und da gibt es einen Zugang. Und das könnte man jetzt Erwachen nennen, aber es ist so ein komischer Ausdruck. Weil auch beim normalen Erwachen oder Wachwerden, da tun wir ja nichts. Auf einmal morgens wacht man auf, bis man wieder einschläft. Da muss ich auch nichts tun, um wach oder erwacht zu bleiben. Gar nichts. Das geschieht, das ist ein Ablauf.
Ja, vor allen Dingen ist es so ein paradoxer Gedanke, dass man erwachen könnte. Also ja. Erwachen ist für mich eben das Wegfahren der Identifikation. Es ist einfach nur, das Leben fließt nur noch ohne diesen Angewohnheit, alles auf ein Ich zu beziehen, was es eh nicht gibt, was nur gedanklich ist. Und ja, und wenn diese Gewohnheit irgendwie sich totgelaufen hat oder einfach wegfällt, einfach mal, dann passiert einfach noch nur noch Leben. Eigentlich passiert immer nur ein Leben. Dieser Bezug auf ein Ich ist immer eigentlich nur künstlich, aber er passiert halt und ist Teil des Lebens. Aber eben, wenn der wegfällt, dann fließt das Leben mehr.
Ja, kann sein. Ich weiß nicht, ich kenne niemanden, der bei dem das aufgehört hat.
Ja.
Ich kenne zwar welche, die das behaupten, aber ich habe das Gefühl, das Identifizieren, das gehört auch dazu. Ja? Das ist einfach was dazu gehört. Bei manchen ist es häufig und bei manchen ist es weniger häufig. Aber ich kenne keinen Menschen, bei dem es keine Identifikation mehr gibt.
Okay. Also gibt es natürlich die Unterschiede. Identifikation kann passieren, aber der wird nicht mehr geglaubt. Also, oder eben, da gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen. Der eine sagt, damit das Leben stattfindet, muss so ein kleiner Rest von Identifikation da sein, sonst kannst du gar nicht mehr im Körper sein. Und der andere sagt, das macht nichts, das Leben passiert einfach, da braucht keiner zu sein, der meint, er wäre das oder so.
Das ist also, dann auch Definitionssache wieder. Ne?
Ja, Ansichtssache. Ja, der eine neigt dazu, einfach es eher so zu sehen und der andere so. Und,
ja, genau. Genau. Was heißt eigentlich Identifikation genau?
Naja, Identifikation heißt eben, ja, habe ich, glaube ich, jetzt schon mehrmals gesagt, irgendwie, man bezieht alles auf ein gedankliches Ich. Und das ist eine Gewohnheit, die passiert dauernd, unbewusst schon. Die wird als absolut normal angesehen. Und das ist irgendwie wie eine verhärtete Struktur dann, ne? Könnte man beschreiben. Manche sind auch noch davon überzeugt, ne? Ich habe das gemacht, ich bin der und der. Bei anderen ist das schon ein bisschen in Frage gestellt. Wer ist das eigentlich? Und vielleicht ab und zu ist auch diese Identifikation nicht da.
Genau. Ja.
Und dann kann man wieder sagen, eigentlich ist auch diese Identifikation ist eigentlich auch das Leben selber, da ist auch der Funke drin.
Absolut, ja, ja.
Und das, vielleicht kann das sogar ein Zugang sein. Nicht nur zum Funke, sondern zum Feuer.
Letztlich kann alles ein Zugang sein. Man kann es nicht wirklich sagen. Ja, selbst Krisen, Lebenskrisen, sind wir meistens ein super guter Zugang. Aber dann könnte der Verstand oder irgendwas wieder sagen, okay, mir muss es eigentlich noch viel schlechter gehen. Ich muss in eine richtige Krise kommen, um dann endlich zu erwachen oder in die Erleuchtung zu kommen. Habe ich auch früher gedacht oder gehört und dachte, wieso? Aber Krisen können hilfreich sein, waren ja für mich auch.
Können. Aber ich meine, allein die Fälle, die Geschichten, die man hört, wo es absolut aus der Luft passiert ist, ohne Vorwarnung, an der Bushaltestelle ist die Identifikation weggefallen. Die sagt ja, nötig ist es absolut nicht. Also es kann so und so passieren, wie das Leben so spielt.
Ja, nun hat man ja auch noch nachher Nachrichten gehört von der Susan, ich glaube, das ist die, von der du sprichst, dass dann in die ja dann auch schwer erkrankt war und leider früh gestorben ist, in dieser Phase des Sterbens sehr identifiziert war und sehr gelitten hat, dass jetzt das Leben zum Ende kommt. Ich weiß es wirklich nicht, ja, ob diese Identifikation so absolut überflüssig ist. Ich glaube ja nicht. Ich glaube, es ist etwas, was vollkommen okay ist, es darf passieren. Man darf es sehen, dass es eine Identifikation ist. Und ob das gesehen wird oder ob das nicht gesehen wird, scheint eine Gnade zu sein oder ein Segen, wenn es gesehen wird. Wir können nichts dafür tun. Und da scheint es vielleicht, kann es hilfreich sein, in Satsang, so mit Menschen zusammenzukommen, die sich der Selbsterforschung widmen, dass in diesen Meetings dann einfach so eine Sichtweise sich zeigen darf. Aber es gibt keine Garantie.
Es muss nichts dafür getan werden, aber es braucht auch nichts ungetan bleiben, wo der Impuls dazu ist.
Ja, genau. Genau.
Gut. Haben wir unser Interview getan oder die Gnade des Interviews ausgenutzt?
Das ist geschehen, die Kamera kam her, Devasetu kam, Gaia kam.
Worte kamen aus deinem Mund.
Die kamen aus dem Mund, aus deinem auch.
Ja.
Ja.
Ja. Wie finden wir jetzt das Ende? Woher wissen wir, dass es vorbei ist? Dass wir aufhören sollen?
Wenn der Knopf gedrückt ist.
Könnte irgendwie bald sein, oder?
Könnte bald sein. Ich habe gar kein Zeitgefühl. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt schon sprechen.
Ja, etwas über eine Stunde.
Dann scheint es gut zu sein.
Scheint es gut zu sein, ja. Muss ja auch nicht das letzte Interview gewesen sein.
Nö, hoffentlich nicht, weil das macht mir immer Spaß.
Ja, mir auch.
Ja.
Okay, dann herzlichen Dank.
Ich danke auch.